Hab vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein kann. Tatsächlich am ersten Mal bin ich hier, also Vortrag zu halten. Vor lange, lange Zeit begleite ich die Arbeit von Pater Benik. Ich beschäftige mich mit Behinderungsgeschichte. Auch die Behinderten, die Geschichte von Behinderten nach Heiligen Schriften, von Alt Testament, also von hebräischer Bibel, von Neues Testament und auch durch den Koran. Meine Promotionsarbeit ist auch in diesem Thema geschrieben und ich möchte es noch mit den Jahren weitermachen von der östlichen Religion auch. Entschuldigung, aber ohne Brille sehe ich nicht, aber mit Brille würde ich sie nicht sehen. So ist das mal. Im Levitikus 21, auch ein von dem 1. bis zum 24. Versen, aber hauptsächlich von 17 bis 24, kann man über die Beschreibung der hohen Priesteramtes sehr viel lesen. Unter meiner Arbeit habe ich an mehreren Stellen von Beschreibung dieser Texten, also dieser Text als Diskriminierung gefunden. Und das war in mehreren Fachliteraturen als Diskriminierung von Behinderten bezeichnet. Und das möchte ich, also darüber möchte ich in meinem heutigen Vortrag sprechen. Strenge Maßstäbe für die Ausübung des Hohenpriesteramtes, Makellosigkeit, Reinheit, körperliche und geistige Gesundheit waren nicht nur für die dienenden Priester des Tempels verbindlich, sondern vor allem für die Hohepriester und für denjenigen, die dem ewigen Opfer darbringen dürften. Die legitime zentrale Kultstätte des Judentums war der Tempel von Jerusalem, der drei verschiedene innerhalb eines Jahrtausendes auf dem gleichen Stelle errichtete Gebäude, also bezeichnet. Das Wort Ur heißt Stadt, die Wörter Shalom und Salem übersetzt man als Frieden. Jerusalem als Urus Salem sollte also die Stadt des Friedens sein. Der Tempel ist das Symbol des ständigen Kämpfes und des ewigen Neuanfangs. In dem Tempel befand sich das Allerheiligste, der Debir oder Dvia, der in Stein gesperrte Ort von Anwesenheit, den Ewigen. Im Tempel selbst wurde der Name Gottes ausgesprochen, außerhalb des Tempels wurden nur eine von verschiedenen Anreden verwendet. Das Priestertum und das Personal des Kults entwickelten sich nach einer bestimmten Ordnung. Der biblische Gedanke des Amtspriestertums ist das Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses. Ihre primäre Aufgabe besteht in der Vermittlung zwischen Gott und den Menschen. Das Amt des Hohenpriesters selbst wurde nach einer sehr komplizierten Abstammungsordnung besetzt, so dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung von der Möglichkeit grundsätzlich ausgeschlossen war, diese Aufgabe zu erfüllen. Als weitere Bedingungen listet das Lexikon jüdischer Traditionen auch auf. Zitat: Der Hohepriester, hebräisch Kohen Gadol, muss seine Mitpriester an Kraft, Reichtum, Weisheit und in seiner Erscheinung überschritten. Zitat am Ende. Auf dieser Grundlage ist es nicht richtig, den Ausschuss von Menschen mit Behinderung von hohem Priesteramt als Diskriminierung zu interpretieren, da es von vornherein notwendig war, eine Vielzahl von Voraussetzungen zu erfüllen, die sehr gut nachvollziehbare und schwerwiegende Gründe hatten. Die Texte übermitteln des Lesern nur die wichtigsten Fragen, da das Vorhandensein vor Hintergrundwissen als selbstverständlich angenommen wird. Somit geht es in der Texten nicht um Ausgrenzung, Stigmatisierung oder irgendeine andere Art von Diskriminierung, sondern um den allgegenwärtigen Perfektionismus, mit dem der Mensch, in dem Fall das Volk Israel, auf sein Schiff verging. Die Priester absolvieren im Namen des ganzen Volkes und aller Juden als Repräsentanten des vom Gott ausgewählten Volkes ihren Tempeldienst. Sie selbst sind die ausgewählten Repräsentanten, die das Opfer als Geschenk der Menschen Gott darboten. Man soll darin nichts Ausstößliches finden, wie die Menschen das vollkommene Geschenk mittels des geeignetesten Person der Beschenkten überreichen wollten. In diesem Bezug war der Mensch, der der göttlichen Vollkommenheit am nächsten war, sowohl mit seiner inneren und auch seinen äußeren Eigenschaften das hochgradigste Sinnbild des göttlichen Ehenbildes. Nach dem Buch der Leviten, auch ein kurzes Zitat, 21,23, aber zum Vorhang soll er nicht kommen, noch zum Altar nähern, weil ein Fehler an ihm ist, dass er nicht entheilige, das mir heilig ist. Zitat Ende. Ein Kranker befindet sich in einem offensichtlichen Zustand der sterblichen Unvollkommenheit. Wenn seine Krankheit oder Verletzung lebenslang bleibend ist, dann bezeichnet man diese Person mit modernem Sprachausdruck als einen Behinderten. Dementsprechend entspricht dieses Wesen nicht dem göttlichen Abbild, somit wird seine Zugehörigkeit zu dem profanen, gewöhnlichen Welt gegenüber den Heiligen hervorgehoben. Angesichts der heiligen Vollkommenheit wäre die Betonung des Profanen ein Widerspruch in sich selbst. Ein weiterer Fakt ist, dass die Erhebung einer Person in das Amt des Hohepriesters nicht durch eine demokratische Wahl erschienen, sondern auch eine strenge, urgesetzlich geregelte Auswahlordnung vorgenommen wurde. Sie hing von dem gesellschaftlichen Brauchen der jeweiligen Epoche ab und entwickelte sich über ein Jahrtausend. Um Perfektionismus, den göttlichen Respekt zu steigern, galt es, die ausführlichen gesetzlichen Vorschriften bezüglich der körperlichen Kriterien der als Opfergeschenk dargebotenen Tiere zu beachten. Das ist im Levitikus 22. Aus diesen Versen geht nicht nur die Bedeutung der Qualitätsforderungen der Opfertiere hervor, sondern auch der Grund für die perfekte Verwirklichung der göttlichen Erwartungen, weil es nur treu wird, weil es keines Gefallen findet. Diese Beschreibung entspricht dem Prinzip, dass man dem Schöpfer, dem allmächtigen und erhabenen Gott, kein fehlerhaftes, sogar von Menschen gering geschätzten Restgeschenk als Opfer darbieten soll, sondern dass diese Gabe in der Tat ein Opfer sein soll. Das Opfer soll im wahrsten Sinne des Wortes aufgefasst werden, indem sich der Menschen und die Gemeinschaft selbst opfert. Schließlich entsagt man so dem schönsten und stärksten Tieren und der guten Ernte, dass die Opfergabe die Selbstopferung und dem Verzicht des Menschen bzw. der Gemeinschaft widerspiegelt. Mit diesem Gesetz wird die Haltung des Geschöpfes zu seinem göttlichen Schöpfer definiert. Spezielle Gewänder, Kleider, Exorzies und Schmuck dienen als Zeichen der liturgischen Sakralität, die das Heilige von dem Profanen trennen. Die Geschichte hat gezeigt, dass das Priestertum in allen Religionen spezielle Kleidung trug, die sich von der alltäglichen weltlichen Kleidung in Farbe und Schnitt unterschied. für die Ausführung heiliger Handlungen und das Tragen des Ornats des jüdischen Hohepriesters waren bestimmte körperliche Gegebenheiten unabdingbar. Neben den philosophischen Erläuterungen ihrer religiösen Bedeutung ist auch notwendig, die physikalischen Erscheinungen der Bekleidung zu untersuchen, deren detaillierte Beschreibung in der Tanach an mehreren Stellen erscheint, zum Beispiel in Exodus 28, 39, mehrere Versen. Erwähnenswert ist auch, dass die einzelnen Bestandteile der Bekleidung nicht nur für praktische Zwecke angedacht werden, sondern auch verschiedene symbolische Bedeutungen hatten. Eines der bildhaftesten Symbolpaare stellen die Glocke und der Granatapfel dar, Wort und Tat in unzertrennbarer Einheit. Das purpurfarbene Gewand bestand aus einem aus Wolle oder Leinen gefertigten Stoff. Die Dichte des eingewebten Goldes ist mit 19 Gramm pro Kubikzentimeter unter dem in der Natur vorkommenden Element eine der höchsten. Es ist allerdings nicht bekannt, wie viele Glocken das Hohenpriestergewand zierten und auch nicht, wie dick die Goldfaden des Ornats waren. Wir können jedoch mit Sicherheit behaupten, dass dieses Gewand eine von Weitem sichtbare, spektakuläre Bekleidung war, dem zu dieser Zeit dürften nur Könige und Herrscher Purpur tragen. Mit dem Exorzius zusammen kann man davon ausgehen, dass es sich dabei um ein reines Goldgewicht in der Höhe mindestens 5 Kilogramm handelte. Hinzu kommen dann vermutlich ausgetrocknete oder aus Stoffen fertigte Granatapfeln und das Gewicht der Bekleidung, die Haube oder das Turbans und die Krone mit weiteren Exorzius. Somit kann man angenommen werden, dass der Ornat des Hohenpriesters nach vorsichtigen Schätzungen mindestens 15 Kilogramm wog. Unter den klimatischen Bedingungen musste der Hohepriester während der liturgischen Zeremonie stundenlang stehen und das volle Gewicht des Ornats tragen, um so das gesamte Volk vor dem höchsten Gewicht den Ewigen zu vertreten. Bestimmte Zeremonien wurden in alleine durchgeführt, bei anderen durfte der Hohepriester geholfen haben. Von der katholischen Liturgie bis zu den vedischen Opfern gelten die Rituale nur, wenn die Ritual fehlerfrei durchgeführt wird. Die strengen Vorschriften der Beständigkeit, genauer gesagt, die auf die sakrale Ebene gehobene äußere und innere Präzision, können auch in andere Religionen zurückgefolgt werden. In diesem Fall ist die körperliche Genauigkeit sozusagen die physische Konformität, die Garantie der Heiligkeit für die Beständigkeit des perfekten Ablaufes bei der Durchführung der Bewegungen. Gegebenenfalls wäre eine Hohepriester mit etwaigen Bewegungsbehinderungen nicht in der Lage gewesen, die mehrstündigen Liturgien vollständig und vollkommen durchzuführen. Alles muss genau durchgeführt werden, wie es die Vorgänger bereits taten und wie es Gott vom Anfang bestimmte. Daher kann jegliche fehlerhafte Darbietungen des Opfers in keiner Weise der Beziehung zwischen Gott und dem Volk dienen, beziehungsweise den Zorn der Gottheit auf die ganze Gemeinschaft ziehen. Man muss die Ausschlusskriterien von jüdischen Hohenpriesteramt in diese Licht sehen und deuten. Diese gelten jedoch nur für die obersten sozialen Schichten. Die Kranken und die Behinderten können selbstverständlich an den Gottesdiensten bzw. Feierlichkeiten teilnehmen. Der Tempel von Jerusalem existierte etwa 1000 Jahre lang. Die historischen Veränderungen zogen gesellschaftliche Wandel nach sich, denen das religiöse Leben und die liturgische Ordnung folgen mussten. Dementsprechend dürfte sich die gesellschaftliche und religiöse Bedeutung des Hohepriesteramtes deformieren und die Deutung der Gottesfurcht der hellenistischen Zeiten ändern. Daraus folgend konnte der Rolle des Hohepriesters und dem Wahrung der persönlichen Auswahlkriterien im Laufe der Geschichte nicht immer und die gleiche Bedeutung beigemessen werden. Ich habe meinen Vortrag ein bisschen gekürzt, weil viele vorherige Vortraghalter und Kollegen haben schon viele Dinge über dieses Thema gesprochen, und zweitens, weil meine Dissertation in der Rahmen der Erziehungswissenschaft geschrieben, wo ich viele, viele Dinge erläutern muss, was für Sie ganz einverstanden ist. Vielen herzlichen Dank.